Ich habe heute Morgen einen herausfordernden Text. Ein Text, der vieles auf die Beine stellt. Ich bin dankbar, dass ich diesen Text ausarbeiten durfte. Ja, es fiel mir nicht unbedingt leicht. Warum? Wie ich schon sagte, dieser Text hat ein paar Herausforderungen. Der Text steht in Apostelgeschichte Kapitel 6, Verse 8 bis 15. Apostelgeschichte Kapitel 6, Verse 8 bis 15. Stephanus aber, voller Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Es entstand aber einige aus der sogenannten Synagoge der Libertiner in der Kyrene und der Alexandrien und derer, die von Zilizien in Asien und stritten mit Stephanus. Und sie konnten der Weisheit und der Geist nicht widerstehen, womit er redete. Da schoben sie heimlich Männer vor. Sie sagten, wir haben eine lästernde Rede hören gegen Mose und Gott. Und sie erregten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten, und sie fielen über ihn her und rissen ihn mit sich fort und führten ihn vor den Hohen Rat. Und sie stellten falsche Zeugen auf, die sagten, dieser Mensch hört nicht auf, Worte zu reden gegen die heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben sagen hören, dieser Jesus, der Nazarener, wird die Städte zerstören und Gebräuche verändern, die uns Mose überliefert hat. Und alle, die im Hohen Rat saßen, schauten gespannt auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Ich werde heute Morgen das Thema um Stephanus herum bauen. Aber ich möchte ein paar Sätze verlieren zu dem ersten Vers, der hier steht. Stephanus aber, voller Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Ich weiß, es sitzen vielleicht jemanden und sagt, hier hat er wieder einen Text und er geht auf diesen Text wieder mal nicht ganz ein. Ja, Zeichen und Wunder sind Herausforderungen schon immer gewesen. Zu vielen Zeiten und auch in unserer Zeit. Und hier stellt sich oft die Frage, haben Zeichen und Wunder denn aufgehört? Also für mich ist absolut klar, unser Text gerade, dass die Apostelgeschichte sagt Folgendes aus. Zeichen und Wunder geschehen durch den Heiligen Geist. Und die Menschen werden nur als Werkzeuge genutzt. Und wer etwas darüber hinaus gelesen hat, der kann mich ja nach der Predigt heute noch weiter belehren. Ich bin der totalen Überzeugung, dass die Zeichen und Wunder, die zur Zeit Jesu und zur Zeit der Apostel geschehen sind, in dieser Art nicht geschehen werden. Die Begründung liefert Jesus selbst. Hier steht nämlich in Lukas Evangelium, da hat Jesus ein Gleichnis erzählt von einem reichen Mann und Lazarus. Und Lazarus und der reiche Mann sind in den Himmel. Und auf einmal ist der reiche Mann eingefallen. Er hat ja da noch ein paar Leute, das heißt seine Verwandten, und sie glauben an Gott nicht. Und er sagt zu Abraham, schick doch die Leute, also den Lazarus dahin, dass wenn er aufersteht und wenn er da erscheint, dann werden sie glauben. Die Antwort ist sehr einfach. Wenn sie Mose und den Propheten nicht gehört haben, werden sie auch nicht zuhören, wenn der Mensch von den Toten aufersteht. Ein ganz klares Bekenntnis, ja, wenn die Leute, wenn Menschen den Evangelium, den Evangelisten nicht zuhören, so werden Zeichen und Wunder nicht groß bewirken können. Also sie werden nicht unbedingt den Glauben wecken. Und das ist das, was ich denke, dass man begreifen muss, wenn ich zum Beispiel gebeten werde, in meiner Stellung, dass ich für Leute bete, dann kann ich nur als Werkzeug sein. Und wenn Gott es will, dann wird er den Menschen heilen und Heilung schenken. Wenn es der Heilige Geist aber nicht möchte, so kann ich als Person auch nicht viel ausrichten. Da kann ich tun und lassen, wie ich will, es wird nicht funktionieren. Warum? Weil das Werkzeug bleibt Werkzeug. Und nun zurück zu unserem Text. Stephanus, das ist mein erster Punkt, Stephanus, ein Mensch aus einem anderen Stoff. Stephanus war kein gewöhnlicher Mensch. Die Bibel beschreibt ihn, er war voller Gnade und Kraft. Er hat Wunder und Zeichen und große Zeichen unter dem Volk getan. Doch, was ihn wirklich ausmachte, war sein Wesen. Er war ein Mensch, der sich der Wahrheit völlig hingegeben hatte. Nicht, weil er sich verändern oder groß verändern musste, sondern weil er von Anfang an anders war. Er war aus einem anderen Stoff, bewegt von einem anderen Geist, nämlich den Heiligen Geist. Wenn jemand wirklich anders ist, dann teilt sich unbedingt viele Meinungen. Man wird entweder geliebt oder gehasst. Menschen, die von einem anderen Geist erfüllt sind, passen nicht in das allgemeine System. Sie hören, sie hinterfragen, sie stören, sie offenbaren nicht durch eine Rebellion, sondern durch Wahrheit. Stephanus hatte keinen doppelten Boden. Er war wirklich einfältig. Im besten Sinne natürlich. Durchsichtig, aufrichtig, ohne Hinterlist. Seine Worte waren nicht von Schlauheit, sondern von echter Weisheit getragen. Und das ist ein großer Unterschied. Schlauheit ist menschlich. Sie ist brechend. Sie benutzt Tricks. Sie manipuliert. Aber die Weisheit, die echte Weisheit, kommt wirklich von oben. Sie sieht voraus, sie durchdringt, sie offenbart Gottes Perspektiven. Der Text der Apostelgeschichte 6 macht deutlich, die Gegner konnten der Weisheit und der Geist in ihm, in Stephanus wohnte, nicht widersprechen. Wahrheit provoziert oft. Besonders dann, wenn sie von Gott, von Gottes Geist kommt. Denn Wahrheit, die Gott verherrlicht, kann nicht einfach stehen gelassen werden. Sie stellt Systeme in Frage. Sie legt bloß. Sie ruft zur Umkehr. Und das war auch hier der Fall. Falsche Zeugen wurden aufgestellt. Der Hohe Rat versammelte sich. Doch mitten in dieser Anklage, inmitten der Lüge, sahen sie, sein Angesicht war wie ein Angesicht eines Engels. Die Wahrheit lässt sich wirklich verfolgen, aber sie kann man nicht zerstören. Ein Impuls. Apostelgeschichte 6, 5 bis 8 bis 15. Im Fokus ist auch Stephanus als Vorbild eines geistlichen Menschen, als Siegel der Wahrheit, der nicht aus eigenen Kraft wirkt, sondern im Dienste Gottes steht. Stephanus standhaft, Wahrheit und von Himmel geformt. Von Gnade und Kraft getragen, nicht von eigenen Ehrgeiz. Stephanus aber war voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Stephanus hatte kein Amt, keine Priesterweihe, keine Autoritätsperson durch Positionen, sondern allein durch Gnade. Gnade ist nicht das, was wir tun, sondern das, was uns zum Tun befähigt, was menschlich wirklich unmöglich ist. Daraus fließt auch die Kraft. Diese göttliche Kombination Gnade und Kraft offenbart sich nicht in Machtdemonstrationen, sondern im Dienen, im mutigen Zeugnis, im Wirken durch den Heiligen Geist. Die Frage an uns: Wollen wir in dieser Kraft leben oder in der Gnade Gottes? Suchen wir Wirkungen oder die Wahrheit? Wir sollten ein paar Gedanken schweifen. Die Frage Wirkung oder Wahrheit suchen. Ja, hier stellen sich zwei Haltungen gegenüber. Wirkung suchen bedeutet, ich will, dass etwas funktioniert, dass etwas Anklang findet, das nützlich ist, überzeugend Erfolg bringt, auch wenn es etwas von der Wahrheit abweicht. Wahrheit suchen heißt, ich will wissen, was wirklich ist, auch wenn es wirklich unbequem ist, nicht sofort Wirkung zeigt oder sogar Ablehnung bringen wird. Die Bibel ist hier wirklich parteiisch. Sie stellt das Suchen nach Wahrheit über jede kurzfristige Wirkung. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus stellt nicht als nützlich etwas dar, sondern als wahr vor. Ich wiederhole, Jesus stellt hier nicht eine Aussage als nützlich, sondern als wahr vor. Wer Gott erkennen will, muss sich die Wahrheit auf die Wahrheit einlassen. Nicht nur das, was angenehm wirkt oder praktisch erscheint. Jesaja schreibt, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort Gottes bleibt ewiglich. Jesaja 40, Vers 8. Wirkung ist wie Gras, kurzfristig. Die Wahrheit ist dauerhaft. Die Bibel bewertet Dinge nicht nach ihren sofortigen Wirkung, sondern nach ewigen Bedeutung. Wahrheit kann unbequem sein und trotzdem befreiend. Jesus sagt in Johannes Kapitel 8, Vers 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wirken kann man manipulieren. Wahrheit aber klärt auf und führt wirklich zu Freiheit, auch wenn sie zunächst wehtut. Jesus hat oft diese Dinge gesagt, die Wirkung zeigten. Und ein Beispiel lesen wir in Johannes Kapitel 6. Ihr könnt das zu Hause nachlesen. Jesus erzählt da, dass er sein Leib gegessen wird. Meint natürlich etwas anderes, als die Leute verstanden haben. Und Vers 66 steht geschrieben, und da wandelten einige Juden, die Jünger, nicht mehr mit ihm. Sie sagten, es ist eine harte Rede. Wirkung ohne Wahrheit. Paulus schreibt in 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 3, denn es wird eine Zeit kommen, da werden die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst Lehrer aufladen nach ihrer eigenen Begierden, weil es ihnen den Ohren kitzelt. Ein gefährlicher Weg, wenn Menschen sagen, was gut ankommt, statt was wahr ist. Paulus warnt vor dem Evangelium, das nur noch auf Wirkung aus ist und nicht auf die Wahrheit. Paulus hat zu den Galater folgenden Satz geschrieben. Bin ich denn euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Galater 4, Vers 16. Manchmal führt Wahrheit zu Ablehnung. Aber das ist kein Grund, die Wahrheit nicht zu sprechen. Wahrhaftigkeit nicht schon. Paulus schreibt in den 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 17. Wir sind nicht wie viele, die von dem Wort Gottes Geschäfte machen, sondern aus Lauterkeit. Ja, aus Gott reden wir vor Gott in Christus. Paulus distanziert sich ganz klar von Schubpredigt, die nur Wirkung anzielt. Echte Reden von Gott geschieht aus innerer, überzeugter Wahrheit, nicht als Selbstdarstellung oder Inszenierung. Die Bibel ruft dazu auf, Wahrheit zu suchen, selbst wenn sie nicht populär ist. Wirkung kann trügen. Wahrheit wird tragen. Christus selbst ist Wahrheit. Und wer ihn verkündigt, muss bereit sein, leider unwirksam, aber auch wahrhaftig zu sein, als beliebt und doch falsch. Das war ein kleiner Ausflug Und nur zurück zum Text. Wenn Weisheit provoziert und Ungerechtigkeit des göttlichen Geistes mit dem Geist der Welt. Vers 10. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit er redete. Wahre Weisheit ist keine Ansammlung von viel Wissen. Sie ist geistgewirkt. Ja, sie kommt nicht von uns. Und weil sie nicht aus der Welt ist, ist sie für die weltlichen Menschen unerträglich. Die Gegner Stephanus konnten seiner Rede nicht widersprechen, aber sie wollten auch nicht ihr gehorchen. Und so begannen als das letzte Muster: Wenn man die Wahrheit nicht widersprechen kann, versucht man sie zu schweigen zu bringen. Geistliche Wahrheit stellt Machtstrukturen bloß. Nicht mit Gewalt, sondern mit Klarheit. Und das ist gefährlich für alle, die in der Finsternis leben wollen. Die Strategie der Finsternis: falsches Zeugen statt echte Buße. Und sie stellten falsche Zeugen auf. Vers 13. Wie oft sehen wir in der Geschichte Gottes mit den Menschen: Wenn Gott spricht, sucht der Mensch die Stimme Gottes zu verzehren. Falsche Zeugen gegen Jesus wurden aufgestellt. Falsche Zeugen auch gegen Stephanus. Doch die Wahrheit braucht keine Verteidigung. Sie steht, auch wenn man sie anklagt oder anklagen wird. Die Anklage lautet: Er redet gegen das Gesetz und den Tempel. Doch was Stephanus tut, ist nicht Verachtung des Gesetzes, sondern seine tiefste Sinnsänderung in Christus. Die Gewohnheit der Religionen steht gegen der lebendige Gegenwart Gottes. Und nun Fazit. Sind wir bereit, mit dem Heiligen Geist zu gehen, auch wenn es uns herausfordert, auch unsere Denkmuster zu ändern? Ein Geist, ein Gesicht wie das eines Engels, während der Himmel sich widerspiegelt. Und alle, die im Hohen Rat saßen, schauten auf ihn und sahen sein Angesicht wie das Angesicht eines Engels. Der Höhepunkt dieses Abschnittes ist nicht die Anklage, sondern das Angesicht Stephanus. Er steht mitten in Konflikt, umgeben von Feindseligkeit. Aber sein Inneres ist nicht begegnet von Angst, sondern von Himmel. Ein Mensch, der in Gott ruht, strahlt etwas aus, was sich nicht fälschen lässt. Er strahlt Frieden, Klarheit und Reinheit. Hier zeigt sich nicht nur seine Worte, sondern sein ganzes Wesen war Zeuge. Das wahre Zeugnis ist nicht, was wir sagen, sondern das, was wir Wirklichkeit in Christus sind. Anwendung: Stephanus ist kein Einzelfall, sondern ein Ruf. Ein Ruf an dich und an mich, erfüllt zu leben. Nicht in menschliche Schlauheit, sondern in eine göttliche Weisheit. Nicht durch Anpassung, sondern durch Verwurzelung in der göttlichen Wahrheit. Nicht durch Angst, durch den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wo Menschen aus Gottes Geist leben, da spricht nicht nur der Mund, da predigt sogar das Gesicht, so wie es bei Stephanus war. Unser Text hat einen weiteren Aspekt, eine Demonstration der wirksamen Güte. Göttliche Kombination, Gnade und Kraft, ist ein tiefer geistlicher Gedanke der zentrale Wahrheit des christlichen Glaubens berührt. Es handelt sich nicht nur um zwei Eigenschaften Gottes, sondern um zwei Seiten derselben Wirkung. Eine unzertrennliche Einheit im Leben jedes Gläubigen. Gnade ist die Quelle. Gnade ist das unverdiente Wohlwollen Gottes. Sie ist der Ausdruckspunkt jeder Beziehung mit ihm. Ohne Gnade werden wir alle verloren. Sie ist der Boden, auf dem alles ruht und steht. Paulus spricht. 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 9. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders in dir. Gnade rettet. Gnade vergibt. Gnade erneuert. Sie ist nicht schwach, sondern stark. Denn sie befreit uns von Schuld und stellt uns wieder her, wenn wir gefallen sind. Stephanus ist ein Beispiel dafür. Die Kraft, die Wirkung. Gottes Kraft ist nicht unbedingt von seiner Gnade zu trennen. Sie ist vielmehr die Wirkung der heilsamen Gnade im Leben jedes Menschen. Wenn Gott Gnade schenkt, bleibt es nicht bloß beim Vergeben, sondern rüstet uns aus, durchdrängt uns und befähigt uns zum Leben im Dienst. Seid stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. 2. Timotheus Brief, Kapitel 2, Vers 1. Kraft ist nicht in erster Linie menschliches Willen oder ein religiöser Eifer, sondern eine übernatürliche Wirkung des Heiligen Geistes in uns. Sie zeigt sich oft gerade in der Schwachheit und nicht in Triumphen. Warum ist diese Kombination göttlich? Die Welt trennt zwischen Sanftmut und Gnade und Stärke und Kraft. Gott aber vereint beides. Das Kreuz ist das ultimative Symbol. Gnade strahlt vom Kreuz. Und die Kraft ist die Erlösung für jeden Sünder. Jesus ist selbst die lebendige Verkörperung dieser Kombination. Johannes Kapitel 8, da bringen die Leute tatsächlich eine Frau und versuchen sie zu verurteilen. Jesus begegnet die Eheberaterin mit Gnade. Ich verurteile dich nicht. Aber zugleich zeigt er und gibt ihr die Kraft zur Veränderung. Sündige hinfort nicht mehr. für alle in Alltag. Diese göttliche Kombination bedeutet für dich und für mich, du wirst scheitern. Nur die Gnade hebt dich wieder auf. Du musst nicht stark tun, denn wahre Kraft wächst aus der Abhängigkeit mit Gott. Du bist nicht allein. Gnade und Kraft begleiten dich wie zwei Hände Gottes. Ganz sicher, vertraue ihm. Fazit. Vom ersten Teil, wo Menschen aus Gottes Geist leben, da spricht nicht nur der Mund, da predigt sogar das Gesicht. Wie bei Stephanus. Vom Teil 2. Gnade ist Gottes Hand, die dich aufrichtet. Kraft ist Gottes Hand, die dich und mich trägt. Beide zusammen machen dich und mich fähig, in einer gefallenen Welt standhaft zu bleiben. Nicht aus eigener Macht, sondern aus der göttlichen Fülle. Lasst uns beten. Vater im Himmel, ich bin so dankbar, dass dieses Beispiel für uns in der Bibel steht. Ja, Stephanus war ein Mensch, der einem anderen Geist folgte. Und dafür danke ich dir, dass dieses Beispiel auch für uns gilt. Ich danke dir, dass du uns mit Gnade und Kraft gekrönt hast. Du hast sie uns geschenkt, Herr Jesus. Auf Golgatha hast du durchlitten und uns die Vergebung geschenkt, aber nicht nur. Du hast uns wirklich erlöst und die Kraft geschenkt, dass wir jetzt die Versuchungen und der Welt, in der wir leben, die umgeben ist, voll schrecklichen Dingen. Du lässt uns hier und du schenkst uns die Kraft zu widerstehen. Und dafür danke ich dir. Ich bete dich an und ich preise deinen Namen. Amen.